Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Willkommen zu einer neuen Folge des Frankfurter Kranzes, nämlich die Nummer 22 zusammen mit Eva
und Britt-Marie.
Hallihallo, ihr Lieben.
Hallo.
Hier sind wir, sitzen für euch und nehmen tapfer auf. Es gibt ganz, ganz viele Neuigkeiten. Wir haben im Februar noch und nöcher an verschiedenen Dingen bekommen und wir versuchen da jetzt einmal einen Kampfritt durch die Neuigkeiten zu machen.
Ganz genau. Wir schlagen uns durch den Dschungel der zum Teil ja auch wirklich wunderschönen Nachrichten. Lass uns die Machete zücken und zack, zack.
Dann beginn doch mal mit deinem Juwel der Woche.
Ja, also mein Juwel der Woche ist Baby. Ich liebe ja Babys.
Und, ja, und das Allergeilste ist, ich liebe das, weil man hat ja momentan vielleicht nicht die besten Neuigkeiten so im normalen Leben. Und dann kriege ich ab und zu mal eine SMS von dir, also eine WhatsApp. Mein Bruder schimpft immer, SMS ist das keine WhatsApp. Und da ist immer nur so groß, Baby in all caps und Ausrufezeichen. Und ich so, ja, Baby-Neuigkeiten, das sind die schönsten Neuigkeiten.
Ja, ich stehe dazu, Babys sind sau cool und immer wunderschön, wenn entweder jemand schwanger ist oder ein Baby auf die Welt gekommen ist. Was heißt jemand, also eine Frau. So. in den meisten Fällen. So, in diesem Fall ist es Beatrice, also die Tochter von Andrew und Fergie. Und sie und ihr Mann James haben einen Sohn bekommen. Und zwar ist er am 9. Februar geboren worden. Und ist schon ganz schön proper, der Kleine.
Ja, ich dachte 2, auch.
6, ne? Ist ganz ordentlich. Ich meine, lachhaft, lachhaft gegen meine Kinder. Ich sage nur 4,3. Aber gut, egal. Das kleine, zarte Bübchen ist in London zur Welt gekommen, so im Krankenhaus, weil Beatrice sich einem Kaiserschnitt unterziehen musste. Dahingehend auch nochmal gute Besserung, weil sie unter Skoliose leidet. Ich muss jetzt gestehen, ich weiß nicht genau, was es ist, aber es hat auf jeden Fall einen Kaiserschnitt induziert.
Verkrümmung des Rückgrates und dafür Jugendliche doch operiert worden.
Ah,
und
ja,
hat sie nicht eine Schraube im Rücken oder mehrere Schrauben? Und dadurch ist die Beckenlage irgendwie beeinflusst bei der Geburt und deswegen musste Kaiserschnitt gemacht werden.
Ah, okay. Ja, und auch so, glaube ich, ungut irgendwie.
Es müssen wohl Alternativen zur normalen PDA wohl auch gefunden werden, weil es geht ja durchs Rückenmark.
Oh, ja, ja, oh, hör mir auf. Ja.
Mhm. So, und deswegen wurde das eben aber so dann gelöst. Und es wurde auch alles problemlos gelöst. Es gibt da auch wohl Alternativen. Ich habe da einen Artikel gelesen, der sehr ausführlich reinging, was man denn als alternative Schmerzmedizin nehmen könnte, während der Artikel am Anfang eigentlich um dieses Baby ging. Und ich wollte nur mehr über dieses Baby wissen. Und dann so irgendwie 3 Absätze später, ja, und Folgendes kann man also bei dir und der Geschichte als Alternative. Und ich so, hallo, das will ich gar nicht wissen. Ich will wissen, wie das Kind heißt und wie groß es war und wann es geboren wurde.
Genau. Nee, also dann ist es mit dem Kaiserschnitt, glaube ich, ganz gut weggekommen. Vor allen Dingen bei so einem kleinen Brummer. Und der kleine Käfer heißt August Philip Hawk Brooksbank. August finde ich ja mega. Und Hawk, ja, passt schon, gell, irgendwie.
Das tut mir so leid. Ich weiß, dass es nicht daherkommt. Aber ich finde, es klingt immer wie Hawkeye aus dem, weißt du, der die Bogen, Pfeil und Bogen schießt, aus dem DC-Universum, aus dem MCU, weißt du? Ich krieg jedes Mal, wenn ich Hawk sehe, denke ich nur so, yeah, hier kommt er, ja. Also, ich weiß, dass es da nicht herkommt, aber ich kann das nicht abschütteln. Weißt du, woher die Namen, also wo die anlehnen, woher die kommen, oder?
Nein. August und Philipp wird wahrscheinlich, ja, Philipp ist wahrscheinlich der Uropa, ist es ja dann schon, meine Güte.
Also ihr Großvater ja eigentlich.
Ja,
gar
genau.
Nicht mal, ja, genau. Und die anderen sind auch aus der Familie, beziehungsweise einige Generationen zurück, auch von den Großeltern eben beeinflusst. Und Hawk auch, also Hawk kommt wohl aus seiner Familie, auch aus der Großelterngeneration.
Ja. Genau. Nee, und auf jeden Fall ein ganz süßes kleines Knöpfchen und man hat schon Bilder gesehen und Nee, also alles gut. Die Eltern wirken sehr verliebt und ich fand es so großartig, Beatrice sah so müde aus.
Wir hatten ja schon eigentlich gelobt, dass bei Megan, die hatten ja diese Fotosession dann hinterher und da hatte ja sie diesen weißen Mantel an, der so ganz leichtes Bäuchlein noch gezeigt hat. Da hatten wir ja schon gesagt, dass wir es mal schön finden, dass da nicht jemand völlig gestylt und aussehend, als hätte er die Geburt vor 5 Jahren hinter sich gebracht, stand, sondern jemand, der halt offensichtlich gerade ein Kind auf die Welt gebracht hat.
Genau.
Und ganz ehrlich, im Vergleich dazu war ja Megan extremst gestylt. Also ich meine, sie sah ja wirklich aus, als käme sie gerade aus dem Krankenhaus. Also die sah halt müde aus und so, die war halt auch okay, die hatte sich okay gestylt. Man hat schon gesehen, dass da echt noch Bäuchlein und sowas da waren. Das ist ja auch völlig normal, ja. Aber sie im Vergleich dann zu Megan sah sie wirklich aus, als hätte sie gerade ein Kind auf die Welt gebracht. Und während Megan wiederum im Vergleich zu Kate natürlich aussah, als hätte sie gerade ein Kind auf die Welt gebracht, aber im Vergleich zu Kate und Megan, also muss ich sagen, Beatrice, danke, ein normaler Mensch, ja.
Ja, 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 wobei es natürlich immer drauf ankommt, ne, also manche nehmen einfach bei der Schwangerschaft mehr zu als andere und so, also das ist, bei jedem ist es halt auch, also als ich auf meine Entbindung gewartet habe, da saßen auch Mädels, da habe ich gedacht, wo habt ihr denn den Bauch so ungefähr, ja, also kommt halt immer drauf an, aber ja, definitiv.
Naja, aber das war doch eigentlich, das war ganz nett, aber August, naja gut, ich finde August, also englisch ausgesprochen, finde ich, klingt ganz nett. August finde ich wiederum auf Deutsch ein bisschen altbacken, aber kann man, ist okay. Also
es ist
zumindest
ein Name.
Also du heißt halt nicht, keine Ahnung, also irgendwas Altmodis fällt mir jetzt nicht ein. Mir fällt nur Wilhelmine ein und das darf ich nicht schlecht finden, weil meine Patentante hieß so.
Meine Oma auch.
Ja, siehst du, das ist halt wilhelminisches Zeitalter, das war halt damals war das so, aber er heißt nichts, was extrem altmodisch wirken würde, also das ist also okay. Und Philipp finde ich aber auch eine süße Geste, weil ich meine, der Großvater ist ja noch da und ich denke, der wird sich auch sehr gefreut haben.
Ja, nee, und Philipp ist ja auch also wirklich zeitlos, ne? Und ich meine, der Gustl, für uns läuft er jetzt nur noch als Gustl, würde ich vorschlagen. Nein, ich finde das süß.
Und jedes Mal, wenn du Gustl sagst, muss ich an Gustl Beyerhammer denken, den Meister Eder aus Pumuckl. Aber das sind andere Assoziationen. Achso, was ich übrigens lustig fand, ist, in seiner Familie geht wohl schon seit dem 17. Jahrhundert der Name Stamp für Männer durch die Generationen hindurch. Und er selber hat als, ich glaube, zweiter oder dritten Namen auch Stamp. Das kommt jetzt nicht von Briefmarke oder so, sondern das heißt, das ist einfach ein Name, den es quasi schon gab, bevor es die Post gab, sozusagen. Und alle hatten irgendwie darauf gewettet, dass dann jetzt eben auch August als Zweit- oder Drittnamen Stamp kriegen würde, hatte aber nicht. Und das finde ich tatsächlich überraschend. Ich hätte schwören können, dass das der einzige Name ist, von dem ich mir sicher bin, dass dieses Kind so heißen wird. Naja, aber dann halt nicht.
Dann ist es eben da, der Falke, gell?
Ja.
Dann Fall.
Ja, und wir haben noch mehr Babys. Also nicht nur Beatrice und James haben ihr Kind jetzt gekriegt. Harry und Meghan haben angekündigt am Valentinstag, also sehr kalkuliert.
Stimmig, ja.
Dass sie ein zweites Kind erwarten. Hurra!
Hey, cool.
Also sie haben ja schon Archie. Es war, denke ich, klar, sie haben ja auch gesagt, sie hätten gern mehr als ein Kind, dass sie versuchen. Und wir hatten ja jetzt auch eben die Story, dass ja Megan diesen Essay oder diese Kolumne geschrieben hat über die Fehlgeburt. Und deswegen freut man sich irgendwie umso mehr, dass das jetzt geklappt hat mit dem zweiten Kind. Und sie haben gesagt, es kommt irgendwie bald, also so Frühling, irgendwie sowas in der Art, aber man weiß nicht so genau. Und dazu haben sie aber ein Bild veröffentlicht und ich bin ein bisschen hin und her gerissen, was dieses Bild angeht. Ich finde das Bild an sich sehr hübsch. Es ist ein Schwarz-Weiß-Bild, da sitzen sie zusammen unter einem Baum und er sitzt so ein bisschen gegen den Baumstamm halb gelehnt und sie liegt im Grunde so im rechtwinkligen Dreieck, so dass sie mit ihrem Kopf auf seinem Schoß liegt. Und sie gucken sich halt an und da sieht man natürlich auch sehr deutlich in der Silhouette ihren Bauch. Und die Größe des Bauches lässt mich vermuten, dass sie schon sehr viel weiter ist als nur im dritten Monat. Es wurde spekuliert.
Definitiv.
Es wurde, also mehr als dritter ist es definitiv. Ich meine, ich sehe sowas immer so schlecht, aber selbst das kann ich sehen als Laie. Und es wurde spekuliert in den Medien wohl, dass es wahrscheinlich um den sechsten rum sein müsste. Das hieße, dass jetzt es gar nicht mehr so lange dauern würde, bis es käme. Und da ist natürlich auch immer die Frage, ja, wie konnten sie das so lange verheimlichen? Aber ich meine, Kalle, Corona, ja,
Corona,
du hältst dich halt
sagen,
die ganze Zeit zu Hause auf. Es gab jetzt einige Stars und Sternchen, die entweder schwanger aufgetaucht sind oder aber jetzt verkündet haben, unser Kind ist gekommen, wo nie klar war, dass die überhaupt schwanger waren. Und die hatten natürlich jetzt als Vorteil, sagen wir mal, dass die Medien eben natürlich nicht in deinen eigenen vier Wänden sind. Ja, und
ja,
so war das
genau
bei denen auch. Und ich kann auch verstehen, dass sie sagen, wir warten Minuten auch mit der Verkündigung, weil natürlich die Vorgeschichte auch mit der Fehlgeburt da ist. Und das bestätigt jetzt aber auch so ein bisschen unsere Spekulation, denn erinnerst du dich noch, wir hatten uns darüber unterhalten, dass sie ja diesen Gerichtstermin in der Klage gegen den Vater doch, also den Live-Auftritt, dass sie, also Live-Auftritt ist gut, also sie sollten ja vor Ort direkt dabei sein bei der Gerichtsverhandlung und den hatten sie ja abgesagt und beziehungsweise um ein Jahr verschoben mit der Begründung aus privaten Gründen. Und da haben wir ja schon so spekuliert und haben gesagt, Privatgründe, hahaha, die ist mit Sicherheit schwanger und will halt nicht sich antun, Corona risikomäßig da unterwegs zu sein in den Staaten. Das war unsere Vermutung. Und dann irgendwie so 2 Wochen später kam aber diese Info mit der Fehlgeburt und dann hatten wir gedacht, ach scheiße, vielleicht war es deswegen und nicht, weil sie schwanger ist, ja. Also ja, und dann hab ich mich ein bisschen schlecht gefühlt, dass wir das spekuliert hatten. Aber vielleicht war sie zu dem Zeitpunkt schon schwanger. Beziehungsweise, wenn man das jetzt zurückrechnet, muss sie zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Kolumne über die Fehlgeburt auch schon schwanger gewesen sein mit diesem zweiten Kind.
Ja, kann gut gewesen sein.
Ja, naja, aber auf jeden Fall gut, sie ist schwanger. Wir freuen uns alle drauf. Wir sind gespannt, wann es kommt. Wir vermuten jetzt einfach mal Ende Frühling. Also das wäre ja jetzt so April, Mai, denke ich mal. Jetzt gehen natürlich wieder Diskussionen rum und ich kann verstehen, sie haben auch gesagt, sie wollten es nicht öffentlich machen, just wegen der Diskussion. Auf der einen Seite hat dieser Valentinstag natürlich Bedeutung, weil auch Lady Di damals die Geburt von Harry am Valentinstag bekannt gegeben hat. Also da war die Presse schon so, sie spiegeln das ein bisschen. Ich glaube es eher nicht. Ich glaube, es ist einfach, weil es ein Valentinstag ist, weil es halt genau, Tag der Liebe und Liebe zur Familie und zu Kindern und so. Dann kann man ihnen aber auch unterstellen, ja, es ist wieder sehr medientechnisch gewählt. Ich meine, ja, das ist es. Und auch dieses Bild. Es ist extrem kitschig. Ich finde es sehr schön, aber es ist trotzdem sehr kitschig. Und dieses Bild dann aber auch noch dazu damit zu veröffentlichen. Und da kann man sich halt fragen, ja, haben die vielleicht gedacht, wir nehmen damit schon so ein bisschen Wind aus den Segeln nach dem Motto, dann haben sie ein Bild, ja? Also sie wollen dann bestimmt ein Bild von uns haben. Da haben sie dann ein Bild, da sehen sie den Bauch, dann haben wir unsere Ruhe. Oder ist es vielleicht, um das Ganze anzuheizen? Das unterstellt natürlich die andere Seite. Und dann wird natürlich auch immer unterstellt, ja, diese Medienhuren, sie sagen die ganze Zeit, sie wollen ihre Ruhe haben, aber gehen dann mit so einer Nachricht in dieser Form an die Medien und machen dann aber auch Interviews und alles Mögliche. Da werden wir auch noch gleich drüber reden, denn da kommen noch mehr Neuigkeiten. Und dann wird ihnen natürlich vorgeworfen, ja, die ganze Zeit darüber jammern, sie wollen ihre Privatsphäre haben, aber dann aktiv an die Medien gehen, das passt nicht zusammen. Ganz, ganz schwierig, aber auf jeden Fall Baby, zweites, hurra! Und jetzt werden wir mal sehen.
Genau, also erstmal Baby, yay! Und ich freue mich da tierisch drauf. Und ich glaube, das ist auch eigentlich eine schöne Überleitung gleich zu dem nächsten Thema, nämlich zu dem Interview und dem Verhältnis Medien und Harry und Meghan.
Da können wir eine Sondersendung drüber machen, oder? Also das ist ja extrem schwierig. Also Stichwort Interview, was für ein Interview, mit wem, wieso, warum, weshalb?
Ja, also der Bestie von Meghan, Oprah Winfrey, die ja also quasi die Benchmark für sich selbst ist.
Die Moderationsikone aus USA, also die hat ja Milliarden hat die ja gemacht und hat ja ihre eigene Talkshow gehabt, so falls ihr jetzt Oprah Winfrey nicht kennen solltet.
Genau, ich glaube, wer uns zuhört, der kennt Oprah. Also die beiden haben gesagt, sie geben Oprah ein Interview. Das wird jetzt auch am 7. März, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird es aufgenommen oder veröffentlicht? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau.
Nee, es wird müsste der Tag sein, an dem es veröffentlicht wird, weil es nämlich der Commonwealth-Tag in Großbritannien ist.
Kapisch, genau. Okay, so. Und da wird es veröffentlicht und wir dürfen davon ausgehen, dass ein kleines bisschen Geld da auch fließen wird. Es sind schon Summen genannt worden, dass das auch für ITV, dass ITV sich die Rechte da sichern will für UK mit über 1 Million für dieses Interview, dies, das, jenes. Also es ist ein bisschen Geld im Spiel. Es ist natürlich auch so, dass die beiden dadurch weiterhin im Gespräch sind, was natürlich für ihre Deals, sei das Spotify, Netflix und so weiter, durchaus wichtig ist, dass sie da nicht die Lame Ducks sind, sondern wirklich auch öffentliches Interesse generieren. Und es steht die Vermutung im Raum, dass die beiden dort eben sich nicht nur über ihr neues Leben in Amerika äußern werden, sondern eben auch über die Medien in UK, über den Maxit, wie es so schön heißt, dass die beiden eben keine aktiven Royals mehr sind, über das Verhältnis zur Königsfamilie und so weiter und so fort. Es wird vermutet, dass darüber gesprochen wird.
Also es wurde ja beworben mit einem Tell-All-Interview, ja, also ein Wir erzählen alles. Das glaube ich nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere ganz spannende Titbit schon noch rauskommt.
Ja.
Denn Oprah ist auch dafür bekannt, die unangenehmen Fragen zu stellen. Sie macht es zwar immer nett, charmant mit einem Lächeln, aber sie scheut sich nicht zurück, dann auch wirklich zu fragen.
Genau, und ich glaube, da sind auch genug Hard Feelings, dass es,
ich glaube auch,
dass es da durchaus ein bisschen Schmutzwäsche gibt. Die richtige, also die richtige Schmutzwäsche, glaube ich, wird nicht ausgepackt.
Nein, mit Sicherheit nicht.
Dafür sind die beiden auch nicht so doof.
Ja, und vor allen Dingen, ich glaube, es ist ja in erster Linie, also so blöd es jetzt klingt, es wird verkauft als Interview mit Harry und Meghan, aber es ist in erster Linie ein Interview mit Meghan und Harry sitzt halt dabei und erzählt auch manchmal was, aber in erster Linie, das muss man ja auch wirklich so sagen, das hat ja auch eine politische Dimension insofern, du hast zwei sehr starke, in den Medien beschäftigte, einflussreiche schwarze Frauen. Das ist nichts, das ist auch für USA nicht gewöhnlich, ja. Und die treffen sich natürlich auch auf einer Ebene, gerade mit der Hautfarbe auch natürlich. Und ich bin mir sicher, das wird eine Rolle spielen in diesem Interview.
Das glaube ich auch.
Ganz zentral. Die treffen sich da auch auf einer Ebene oder auf Augenhöhe, die man vielleicht als, sagen wir mal, Weißer, der in diesen Alltagsrassismus eben nicht kennt, vielleicht nicht nachvollziehen kann. Also ich glaube, das wird ein sehr interessanter Aspekt, der auch besprochen wird, natürlich auch in Bezug, selbstverständlich, auf die britischen Medien. Und da bin ich natürlich sehr gespannt. Die britischen Medien werden natürlich sehr verteufelt von Harry und Meghan. Da haben wir auch eine Äußerung zu Harry jetzt gehabt, über die ich gleich nochmal was sagen möchte. Aber man muss der Fairness halber wirklich sagen, und ich glaube, das vergessen die. Ich meine, jeder hat seinen Standpunkt und sieht es natürlich anders, klar. Ja, absolut. Es gab eine rassistisch motivierte Medienkampagne, vor allem der britischen Medien, richtig. Aber man darf auch nicht vergessen, und ich glaube, das wird in keinem Interview, das sie gegeben haben, bisher so gesagt, und ich glaube, die vergessen das wirklich. Am Anfang, als Meghan nach Großbritannien kam mit Harry, ist sie ja von den britischen Medien wirklich mit offenen Armen empfangen worden. Die haben sehr positiv über sie berichtet, fast ein ganzes Jahr lang, bevor das gekippt ist. Ja, schwierig, ganz schwierig. Also ich meine, was ich damit sagen will, ist, man kann nicht nur behaupten, sie wäre von Anfang an rassistisch gedisst worden. Ja, es gab aber einen Wechsel in der Berichterstattung. Und dass die Medien diese Macht nicht haben sollten, das ist schon richtig. Ich weiß nicht, ich finde es sehr schwierig, dann immer nur zu sagen, sie waren so schlecht. Es ist aber auch.
Ja, zumal es ja auch zum Geschäftsmodell jetzt gehört. Ne? Also ich meine, sie sind rausgegangen aus dem royalen Betrieb, sagen wir mal, um da eben geschützter zu sein, nur um jetzt Interviews und so weiter zu geben. Da fragt man sich schon, also wie ist da die Wahrnehmung? Ne?
Ja. Es gäbe natürlich auch, ja, und man muss aber auch aufpassen, also, dass man da nicht Victim-Blaming betreibt. So nach
ja, natürlich,
so,
klar.
Ja, ne? Aber die war ja gar nicht so schlecht. Die Presse ein Jahr lang hatten die ja ihre Ruhe. Das ist ja nicht Sinn der Sache. Nein, aber das, die Problematik, die da natürlich drinsteckt, ist tatsächlich genau die du sagst, dass sie immer sagen, ihre Privatsphäre würde von den Medien invadiert werden und sie hätten keine Ruhe und sie müssten sich zurückziehen, aber dann halt wirklich selber in die Öffentlichkeit so treten, Interviews zu geben und so weiter und dann aber sich darüber beschweren. Aber das sind natürlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe insofern, als dass die einen kommen ungefragt in dein Privatleben rein und übertreten Grenzen, die natürlich auch gesetzt sind, um deine Privatsphäre zu schützen. Und das andere ist ja, dass sie selber von sich aus sagen, wir geben das von uns aus preis, damit fühlen wir uns wohl. Und ich glaube, die Diskussion mit Oprah ist vor allen Dingen dazu da, um das Narrativ zu steuern von ihrer Seite aus.
Ja.
Sie haben ja Instagram eigentlich ursprünglich benutzt, um das Narrativ so ein bisschen zu steuern und ihre Seite der Geschichte darzustellen. Und aktuell haben sie das nicht. Sie haben kein Tool, mit dem sie das richtig steuern können. Und dieses Interview ist natürlich nicht nur ein Clapback, so nach dem Motto, seht ihr? Sondern sie steuern natürlich auch ganz massiv das Narrativ um sich selber und bringen einfach mal eine Gegenseite. Denn aktuell haben wir immer nur die Seite des Königshauses und immer nur die britische Presse. Aber die beiden haben sich ja weitestgehend zurückgehalten mit Äußerungen. Sie haben zwar ab und zu mal was gesagt, auch nicht immer glücklich, aber so dieses richtige, wir erzählen jetzt mal unsere Seite, das hatten wir bisher noch nicht. Und das ist, glaube ich, das, was sie jetzt im Interview machen und wozu sie dieses Interview halt auch benutzen, um dieses Eigenimage entsprechend zu verkaufen und zu fördern. Und das hilft natürlich auch den Mediendienst, den sie abgeschlossen haben, ganz klar. Was das Geld angeht, meinst du wirklich, dass für das Interview selber, dass die beiden bezahlt werden? Weil ich meine, drumherum fließt viel Geld. Da übrigens auch interessant, ITV in Großbritannien hat sich wahrscheinlich die Rechte gesichert. Aber die BBC, die ist ja staatlich und die hängt am Königshaus auch dran. Die BBC hat gesagt, oh mein Gott, wir fassen das nicht mit der Kneifzange an.
Natürlich nicht.
Ja. Aber das finde ich auch wieder krass, wie viel Macht da doch noch so ein Königshaus hat. Also normalerweise sollte man doch sagen, die Medienberichterstattung sollte unabhängig sein. Vor allen Dingen, wenn das der große, das Spartenkanal, also der große Kanal in USA, in Großbritannien BBC ist. Und die BBC
Die Frage ist natürlich, braucht die Öffentlichkeit ein ein Interview, in dem sich ein Prinz, der aus dem öffentlichen Dienst ausgeschieden ist, ausweint. Kurze Frage. Ja, also für die, sag mal, für die britische Mehrheit wird es auch ohne weitergehen.
Ohne Belangen bleiben, ja, natürlich. Ja.
Die Frage ist natürlich auch, inwiefern solche Interviews glücklich sind für die Einigkeit des Königshauses, für die Stabilität des Königshauses. Also wenn man das mal aus monarchistischer Sicht sieht, ist das nicht gut. Und deswegen ist es auch nicht schön, wenn Mitglieder aus dem Königshaus aussteigen, weil das dann eben heißt, die gegen das Königshaus, wir verkaufen oder spenden oder wie auch immer du das sagen willst, Einblicke in das Königshaus, die sonst verwehrt bleiben, weil das Königshaus eben oder die Monarchie ein Solitär ist, der abgeschottet ist.
Das Geheimnis macht auch die Faszination aus. Das
ist genau, richtig. Ganz genau. Ne? Und von daher, also ich finde, dieses Interview ist keine gute Idee. Mhm. Zumindest, also aus persönlicher Sicht kann ich es nachvollziehen, aber es ist nicht besonders reif.
Ja, ja, ja. Aber meinst du, sie kriegen Kohle fürs Interview?
Puh, keine Ahnung.
Also, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich glaube,
nicht, werden sie es spenden, wahrscheinlich.
Ja. Nein, ich glaube nicht, dass es für dieses Interview, dass die dafür Geld bezahlt kriegen. Ich glaube, dass es wirklich aktiv, um das Narrativ zu steuern. Und es wurde ja auch übrigens auch hinter den Kulissen gesagt, Oprah hätte 3 Jahre lang immer wieder an Meghan und Harry gearbeitet, weil die verkehren ja privat und gehen mal essen oder so. Und bis sie sie soweit hätte. Und Gail King, die beste Freundin von Oprah Winfrey, hat in ihrer Talkshow wohl gesagt, dass es angeblich das beste Interview sei, das Oprah je geführt hätte. Natürlich. Das hätte wohl Oprah ihr erzählt und sie gibt es jetzt einfach mal weiter. Und dann hieß es in der Berichterstattung, ja, und Oprah, die hat alles. Die ist so satt, die muss nicht, die muss nicht angeben. Wenn die sagt, das ist das beste Interview, das sie bisher gemacht hat, dann wird es wahrscheinlich tatsächlich das beste Interview sein, das sie je gemacht hat. Ja? Also die hat es nicht nötig, da auf diese Weise nochmal die Buschtrommel irgendwie zu bemühen. Also wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall schon aufgezeichnet, das Gespräch. Mhm. Es ist fertig, es muss jetzt nur noch ausgestrahlt werden. Letzte Woche wurde sie gesehen, wie sie eben zu Harry und Meghan gekommen ist und es hieß angeblich, es seien nur Vorgespräche gewesen, aber jetzt hieß es dann, es sei aufgezeichnet und das Ganze ist aufgezeichnet worden vor der ganzen Public Service Debatte, was ja auch so eine Debatte war, die wir hatten. Hast du das mitgekriegt? Die Äußerung zu Public Service?
Du meinst, dass die Königin ihm quasi jetzt alle Titel weggenommen hat?
Ja, also,
und er gesagt
also
hat,
die offizielle Konsequenz aus der nicht stattgefundenen Einjahresreview war jetzt genau, dass das Königshaus offiziell bekannt gegeben hat, Meghan und Harry, also Harry vor allen Dingen, verlieren nicht alle, die hat ihm ja die Titel nicht weggenommen, sondern die militärischen Ehrenwürden, genau, also aber nicht das königliche Hoheit, also das nicht, das darf er behalten, um Gottes Willen, aber die militärischen Ehrentitel und alle Charities, die sie betreuen.
Ja,
und dazu gehören auch alle Schirmherrschaften und dazu gehören eben auch alle militärischen Schirmherrschaften, die Harry zumindest über die Krone hat. Und das wissen wir ja, das tut ihm echt weh. Also weil er da ja sein Herz hat. Aber da muss ich tatsächlich sagen, sorry, aber das verstehe ich. Du bist nicht mehr Teil der Krone. Und viele von diesen Schirmherrschaften, die er hatte, die sind gebunden an bestimmte Dinge, gesetzlich auch, an bestimmte Dinge, die mit der Krone zusammenhängen. Und da musst du quasi angestellt sein oder Angestellter der Krone sein, sagen wir mal, um diese Position ausfüllen zu können. Also selbst, natürlich könnte man sagen können, okay, du behältst vielleicht das, das und das, aber selbst wenn, dann hätte er das, weil er nicht mehr in der Funktion, also als Angestellter der Krone unterwegs ist, hätte er diese Position rechtlich gar nicht mehr ausführen dürfen.
Ja.
Das hatten wir ja schon, haben wir schon mal drüber gesprochen. Und da muss ich sagen, sorry, aber dann ist das leider die Konsequenz. Es tut mir leid für dich, es ist ziemlich ätzend, ich verstehe das. Man hätte da vielleicht ein bisschen nachsichtiger agieren können, aber das ist dann halt die Konsequenz und so musst du halt mit leben.
Genau.
Und dann haben die ein offizielles Statement rausgegeben von der Krone eben, ja, haben wir bla bla bla. Und am Ende stand da was von, also sinngemäß stand dann da drinne, dass das so ist, weil sie eben nicht mehr im Dienste der Krone Public Service machen. So, das war der letzte Satz. Und das hat Harry wohl ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt. Das hat er so verstanden wohl, zumindest die Reaktion, die dann kam, lässt das vermuten, dass quasi seine Oma oder wer auch immer hintenrum ihm so einen kleinen Piekser mitgegeben hat, so nach dem Motto Public Service, ja, also Pflicht und Verantwortung der Öffentlichkeit über allem. Ich meine, dafür steht die Queen ja. Und du hast dich da rausgezogen, weil du keinen Bock hattest. Ich habe von dir Besseres erwartet. Und das hat er wohl so, glaube ich, verstanden. Und ich glaube auch zu Recht, muss ich dazu sagen. Und dann kam von ihnen dann ein Statement zurück von Harry und Meghan, in dem sie eben sagen, man kann ein Leben des Service, also für andere führen, auch wenn man nicht Teil der Königsfamilie ist. Und das tun wir, so sinngemäß, ja. Und also, es fühlte sich halt so ein bisschen an, so wie so ein eingeschnapptes kleines Kind, das dann gegen die Oma dann vorgeht und sagt, aber Und das ist halt, also das war halt kein guter Move. Also es war kein gutes Licht, fand ich, das auf ihn damit geworfen wurde.
Ja, wie gesagt, das meine ich auch mit Reife und so. Also das ist halt, ich finde, man muss die Queen halt auch in gewissen Dingen verstehen. Also die steht für Dienst- und Pflichterfüllung, ja. Egal, was für eine Scheiße draußen stürmt, ja, die Frau, und die hat schon wirklich auch unschöne Dinge über sich lesen müssen, dies, das, jedes, ja, die macht ihren Dienst morgens, mittags, abends und in der Nacht und das auch noch am Wochenende, ja. Und wenn dann da halt irgendwie gesagt wird, nee, ich mach das nicht mehr und dies, das, jenes, weil die Medien sind gemein zu mir, ich übertreibe das jetzt stark, ja. Dann muss ich auch sagen, kann ich es verstehen, wenn da jetzt jemand dann auch nicht mehr sagt, so, na gut, aber dann gebe ich dir noch das, damit es dir irgendwie gut geht oder so, ja. Also ich kann das schon verstehen, dass sie eine harte Linie fährt, denn das führt ja sonst auch zur Erosion. Ich meine, die beiden haben gedacht, sie können sich das Beste aus beiden Welten rausholen und das hat, wie man sieht, nicht geklappt. Also sie so ein bisschen Königshaus und den Glamour mitnehmen, aber dann die Freiheiten als Privatier sozusagen, das geht halt nicht. Denn ganz ehrlich, dann würden es andere auch machen. Also dann wird auch ein William sagen so, ach du, ich mach das hier mal in Teilzeit oder was. Geht aber nicht. Genauso wie bei den anderen. Und da muss ich schon sagen, diese harte Linie kann ich mehr als verstehen. Und wie er darauf reagiert hat,
das Problem ist, die Fronten sind halt sehr stark verhärtet. Dass ich verstehe tatsächlich, also ich bin immer so hin und her gerissen, weil ich finde, in einigen Dingen muss ich Harry und Meghan wirklich recht geben. In anderen wiederum gebe ich auch der Queen recht. Also ich finde das ganz, ganz schwierig, da einen Balancegang zu kriegen. Ich finde aber manchmal ist die Reaktion vom König fast zu harsch und manchmal finde ich aber die Reaktion auch von Harry und Meghan zu unreif. Und ganz ehrlich, wenn man jetzt fies wäre, könnte man ja auch einfach sagen, ja, wenn ihr eure Ruhe wollt, warum habt ihr euch nicht eine Farm, keine Ahnung, in Texas gekauft und zieht euch komplett zurück und gibt gar keine Interviews mehr und kriegt eure Kinder und lebt vor euch hin und ja und so halt, könnte man ja auch sagen. Nee, stattdessen seid ihr in Santa Barbara im Grunde direkt neben L.A., wo die Kameras und die Glitzerwelt des Films zu Hause ist. Ihr macht einen Deal mit Netflix, ihr macht einen Deal mit Spotify. Ich meine, gut, man muss dann auch irgendwie finanziell unabhängig werden, aber ihr arbeitet ja aktiv weiter in der Medienbranche. Ich meine, aber ihr könnt ja auch nichts anderes, muss man ja auch der Fairness halber sagen. Also das ist, aber weißt du, was ich meine? Also ja, da könnte man, also es gibt diese Argumentation, auf der anderen Seite ist dann aber auch wieder die Sache, ja, aber wenn sie das als Beruf gewählt haben, warum sollten sie nicht in der Lage sein, das auszuüben? Aber dann dürfen sie halt auch nicht darüber meckern, dass dann die Medien da sind. Genau. Ich weiß nicht, ich finde es ganz, ganz, ganz schwierig und
Harry sagt ja immer, dass er einfach seine Familie schützen wollte.
Ja, aber das ist legitim. Oh,
das ist ja, absolut aber, legitim.
Ja, aber, ja, und er hat ja auch gesagt, das war jetzt nämlich übrigens, er hat ein Interview gegeben, es waren 17 Minuten, ein Interview ist gut, er war zu Besuch in der Late Late Night Show von James Corden, auch ein Brite übrigens, der in L.A. eben die Sendung macht und sehr erfolgreich. Da war Harry dann zu Gast und James Corden hat so ein bisschen den Tourguide gespielt und hat ihm L.A. gezeigt und dann waren sie da beim Haus vom Fresh Prince von Bel Air und dann sind sie zusammen, haben sie so einen amerikanischen Obstacle-Kurs gemacht, amerikanischen Armee beeinflusst, bla bla. Es war sehr charmant und sehr witzig, mir hat das sehr gut gefallen, muss ich sagen, als der kleine Voyeur in mir hat sich da sehr drüber gefreut, aber ich habe die ganze Zeit da gesessen und nur gedacht, what the actual fuck? Also, warum? Ja, also warum? Also natürlich, um sich besser zu verkaufen, klar. Und jetzt, die Amerikaner lieben sie wahrscheinlich jetzt noch mehr, weil sie es war sehr charmant und er wirkte auch sehr, also er wirkte sehr normal. Und das ist ja das, was gezeigt werden will. Also diese kurzen Einblicke, die man dann in deren Familienleben bekommt. Und man denkt sich, Mensch, das ist zwar ein Prinz, aber wirkt doch völlig normal. Bei denen wird zum Frühstück auch Waffeln gemacht, ja? Also so. Ich glaube, das war das, was gewollt wurde, aber gleichzeitig dachte ich nur, hat sich das für mich nach zu viel angefühlt, ja? Also das dieser
Ausverkauf, ne?
Ja, richtig. Und in diesem Interview aber hat er, oder in diesem Gespräch hat er ein paar Sachen gesagt, zum Beispiel, wie du auch gesagt hast, sie sind raus aus dieser ganzen Familie und aus dieser Arbeit für die Familie, wegen der toxischen britischen Presse. So, oh mein Gott, die britische Presse hat einen Tobsuchtsanfall bekommen. Die sind da auch immer noch jetzt am Rumoren und machen und tun, weil er gesagt hat, die britische Presse sei toxisch. Und er meinte, das war nicht gesund für seine mentale Gesundheit. Und deswegen hat er mit seiner Familie beschlossen, er zieht sich raus aus der Situation, weil sie das sonst nicht aushalten. Und das finde ich ja eigentlich sehr, das verstehe ich. Also das würde, glaube ich, jeder von uns machen, der sagt, okay, ich ziehe mich raus aus der Situation. Und er hat gesagt, er hat keinen Schritt weg gemacht, sondern nur einen Schritt zurück. Also einfach raus aus dem Sturm. Das fand ich ganz interessant und ja, ich weiß nicht, also du hast es gesehen, gell, oder? Oder zumindest Teile gesehen.
Teile gesehen, ja. Ich finde, es ist halt immer wieder das Gleiche, diese Illusion von ihnen oder Illusion, Annahme, dass sie mit den Medien arbeiten können und die einfach ihre Sicht der Dinge wiedergeben.
Oder dass sie auch kontrollieren können. Also sie wollen ja bestimmt die Dinge, die wir sagen, die dürft ihr, aber alles andere nicht.
Genau. Und da muss ich sagen, das läuft so nicht. Also, tut mir leid, aber so läuft es nicht. Es ist vollkommen in Ordnung und auch korrekt zu sagen, okay, die britische Presse ist da ja komplett von der Leine und die drehen ja, also wenn musst du einmal nur die Nachrichten, also die so Newsstand angucken, das ist ja komplett Gaga, ja, also da ist ja Bild schon fast Qualitätsjournalismus dagegen, ja, also das ist ja wirklich jenseits von Gut und Böse, was sie da im Boulevard treiben, ja, vollkommen d'accord und das ist auch nichts, dem man eine Familie aussetzen muss, absolut in Ordnung, nur wenn ich mit Medien arbeite, muss ich auch damit leben, dass die mich kritisieren und dass die meine Geschichte nehmen und sie in einen anderen Kontext setzen, als ich sie setze, das nennt man freie Presse. Und journalistisches Arbeiten auch. Ob mir das immer gefällt oder nicht, aber damit muss ich leben können. Es gibt ja diesen schönen Spruch, wenn ich die Küche will, muss ich die Hitze ertragen. Das stelle ich mir ganz schwierig vor, wie die beiden da glücklich werden wollen. Weil es wird es immer geben. Also die müssen in die Medien gehen, um relevant zu bleiben. Das müssen sie, sonst wird es da irgendwann auch still, ja. Und das wird nicht immer so geschrieben, wie sie es haben wollen. Und dann wird das Geseier, das Gemecker und Geheule wird immer weitergehen. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass das angeht. Mhm. Da werden wir auch noch in 5 Jahren so.
Ja, völlig richtig. Als Grundessenz des Ganzen können wir sagen, wir freuen uns auf dieses Interview. Also
gespannt.
Ich bin sehr gespannt. Ich bin ja da doch, muss ich ja sagen, echt voyeuristisch veranlagt. Ich möchte das schon gerne wissen. Und lass mich noch kurz erwähnen, weil wir jetzt hier bei James Corden diesem 17-Minuten-Ding ist, dass er da ausgestrahlt hat. Harry ist schon gut fit, immer noch. Also zwar so, guck, ja, Obstacle-Kurs. Dann ist er da so dieses Seil hochgeklettert. Ich so, oh, okay. Ja, das war so mal kurz. Und dann fand ich aber süß, dass man gesehen hat, also die sind ja quasi um die Wette da gerannt und Harry hat natürlich mitgekriegt, dass James Corden nicht der Fitteste ist. Und was ich so süß fand war, und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, das war nicht gespielt, ich glaube, der ist so, der hat immer wieder auf den gewartet und hat ihn angefeuert. Also so dieses, komm, auf geht's, das schaffst du. Also ich glaube, der ist wirklich so der Typ, wenn der merkt. Aber am Ende, ganz am Ende, als sie dann durchs Ziel ist, hat er doch nochmal einen Speed zugelegt und er hat ihn überholt, weil er es nicht ertragen konnte zu verlieren. Ich fand das, also du hast es genau vorher voll unterstützend und so, aber wenn es dann hart auf hart kommt, ich verliere das nicht, ja. Also da musste ich schon mal lachen, das hat schon sehr viel über den Charakter ausgesagt. Also das fand ich schon sehr spannend zu sehen. Und dann hat er erzählt, dass die Queen wohl sie angeschrieben hätte und gefragt hätte, was Archie denn gerne zu Weihnachten hätte. Und daraufhin, daraufhin hätte sie zurückgeschrieben, also hätte Meghan gesagt, ein Waffeleisen. Und da dachte ich nur so, was? Also, ich hätte ja verstanden, wenn sie geschrieben hätte, oh, der mag momentan Polizei ganz gern und hätte gern ein Polizeiauto. Oder der steht total auf Feuerwehr, schick ihm eine Feuerwehrfigur oder was auch immer. Nee, ein Waffeleisen, also ich meine, hallo. Naja, also ein Waffeleisen. Dann hat die Queen ein Waffeleisen geschickt.
Mhm. Ist überliefert ein Spiel, Waffeleisen.
Ach echt? Ich dachte, ein richtiges Waffeleisen. Also,
ach so, ja, das werden wir
nicht schon ein richtiges Waffeleisen, weil seitdem gibt es bei denen jetzt jeden Morgen zum Frühstück Waffeln. Und Megan würde einen schönen organischen Mixteig machen. Und ich dachte so, er hat doch schon ein organic, very organic. Und ich dachte, ja, da hat er, da, das war so, also es würde mich auch nicht wundern, wenn die vielleicht zwischendurch mal so ein Cleans mit grünem Saft machen oder so. Das klingt alles sehr L.A. Megan. Aber ich bin jetzt fies, aber ja. Und auf jeden Fall würde sie dann, also würde es bei denen aber jetzt zum Frühstück immer Waffeln geben. Und Archie wäre total begeistert davon und würde es total lieben. Und dann machen sie den Waffelteig so rein und machen es so zu und macht's psch. Und dann drehen sie es um und macht's psch. So hat er das im Interview gesagt. Ich dachte so, ey, jetzt beschreibt er mir jetzt, wie Waffeln gemacht werden, aber gut. Und dann machen sie es auf und dann wäre dann die Waffel und Archie wäre total glücklich. Und er würde jetzt immer morgens aufstehen und das Erste, was er sagen würde, wäre Waffel? Und ich dachte so, also erstens dachte ich, oh mein Gott, das ist entzückend. Dann dachte ich, welches normale Kind wünscht sich ein Waffeleisen? Dann dachte ich, bei denen gibt es jeden Morgen zum Frühstück Waffeln, ist aber auch nicht gesund. Egal, ob das Organateig ist oder nicht. Ja, also so waren so meine ganzen Gedankengänge, während er das so alles erzählte. Und das erste Wort von Archie war angeblich Krokodil. Mit drei Silben. Und ich dachte doch so, ja klar, verarsch mich doch. Das erste Wort meines Kindes war wahrscheinlich oder sowas. Ja, also ich meine Krokodil. Also nein.
Wow war das. Wow.
Also, naja, gut.
Hochbegabt ist er auch. Also, okay. Naja, gut, komm. Das sind die Väter. Das ist halt, das ist väterlicher Stolz.
Das ja, halt, hat das hat man aber auch gesehen im Interview. Er meinte dann nämlich so: Ja, und wie es denn so jetzt so für ihn sei, Vater zu sein, hat natürlich James Corden gefragt. Dann ist er da in eine Lobestirade gefallen, wo ich auch nur dachte: Ja, es sind halt Eltern, die denken alle, ihr Kind wäre das Beste. Ja,
eben.
Lass ihn,
also,
ist
der
okay.
Ist, ja, eben. Also, der ist hochbegabt und super sportlich und reden kann er auch schon. Und wahrscheinlich geht er auch schon allein aufs Töpfchen. Das
ja,
ist so.
Ich meine, es ist schon ein süßes Kind, aber es ist halt ein normales Kind. So, Punkt.
Ja. Was für, nee, ist ja wurscht. Und also, Waffeleisen ist so eine gute Investition. Muss ich sagen.
Ja, und James Corden, so, er ist eigentlich nur total geflasht von der News, dass die Queen Waffeleisen kauft. Aber ja, das wird die Queen wird das ihrem Bediensteten gesagt haben, besorgt mal ein Waffeleisen. Ja, also vielleicht können wir ja, dann lass uns doch das royale Segment heute zumachen mit noch, lass uns mal einfach beim britischen Königshaus bleiben, es gibt
ja
auch nicht mehr
genau
so viel drumherum. Also was vielleicht jetzt mal weg von Harry und Meghan noch zu sagen ist, Prinz Philipp ist im Krankenhaus,
ja.
leider, aber es geht ihm gut. Also der Mann ist halt 99. Bei 99 bedeutet jeder Krankenhausaufenthalt, oh mein Gott, stirbt er. Muss man ja so sagen, ja?
Ja, ja.
Und da ist auch jede Infektion und jeder Husten und jeder Sturz ist ja im Grunde gleich schon lebensgefährlich. Und als er dann eingeliefert wurde, hieß es schon von vornherein, ja, es wäre Routine, also sein Hausarzt möchte ihn halt im Krankenhaus haben, um da ein paar Sachen abzuchecken, weil er sich unwohl gefühlt hat. Aber es geht ihm gut und man soll sich keine Sorgen machen.
Mhm.
Da habe ich gedacht, okay, gut, okay, lalala. Am nächsten Tag kam Charles zu Besuch und wir schon alle so, oh mein Gott, er stirbt, wenn Charles ihn besuchen geht. Weißt du, so, Aber es war nur Charles, es war sonst kein anderer. Und der ist, glaube ich, auch nur reingelassen worden, weil er königlich ist, weil eigentlich darf man aktuell niemanden besuchen. Und ja, der war dann da gewesen, aber der hat halt auch 3 Stunden Fahrt hin, 3 Stunden Fahrt zurück auf sich genommen. Aber er war auch der Einzige, der in der Nähe war. Also die Queen war halt näher dran, aber die ist halt Risikogruppe, die darf ihn nicht besuchen. Und Charles hatte Corona ja auch schon, war aber am nächsten dann dran von allen anderen. Also William und Kate waren in ihrem Ferienhäuschen irgendwo. Also das wären größere Wege gewesen. Ich glaube, deswegen war es dann eben auch Charles. Und dann hieß es schon, oh mein Gott, oh mein Gott. Und jetzt ist wohl bekannt gegeben worden oder hat man erfahren, Philipp hat halt sich eine Infektion eingefangen und aus Sicherheitsgründen, weil er eben schon so alt ist, ist er ins Krankenhaus gekommen. Und da ist er jetzt aber auch schon eine Woche. Und das ist schon lang, also muss man schon sagen. Aber ich meine, gut, ich denke, sie werden ihn auskurieren und gut ist.
Ja. Nee, also ich hoffe echt nur, dass der Herr das noch schafft, ne? Also der soll da nochmal rauskommen.
Ja, und 100. Geburtstag wäre am 10. Juni 21. Also den würde ich ihm ja noch echt gönnen, auch wenn ich glaube, dass bis dahin, also vielleicht hat er Glück, weil es ist Sommer, also man könnte vielleicht eine Feier machen und bis dahin ist, glaube ich, Großbritannien fast durchgeimpft. Also die sind ja schon recht weit.
Mhm.
Vielleicht haben sie Glück und es kann was stattfinden. Es wäre natürlich geil, wenn was richtig Großes stattfindet, das wird es nicht sein, weil eben Corona bedingt. Und im Sommer, es könnte hinkommen, also vielleicht kriegt er doch was Nettes.
Ja, allein wenn er mit einer Kutsche da einmal durch London fährt, ist doch schon, wäre doch der Knaller, ja?
Ja, und übrigens, apropos Kutsche, das war das Allergeilste, die sind ins Krankenhaus und dann hat er halt irgendwie da so halb direkt vorm Eingang vom Krankenhaus geparkt, wo man nicht parken darf und weil er dann ja direkt
natürlich
eingewiesen wurde,
ja,
ist das Auto stehen gelassen worden und dann hat irgendwie die eine Zeitung hat riesen Schlagzeile gehabt, der tapferste Hilfspolizist, Knöllchendame, wie auch immer man die nennt, ja, tapferster Knöllchenschreiber in Großbritannien. Da war dann nämlich einer von den Hilfspolizisten, der dem echten Knöllchen verpasst hat. Also der stand da halt irgendwie 2 Tage oder sowas, der stand da ewig so. Und dann hat man gesehen, der ist um dieses Auto drumherum geschlichen. Dann ist der irgendwie wieder weggegangen und so 6 Stunden später oder so kam der wieder raus und da stand es halt immer noch da und dann hat er dem ein Knöllchen verpasst.
Vollkommen.
Und dann ist er, ja, vollkommen korrekt. Und dann ist er, und hat auch immer, und dann ist er, ich weiß nicht, ob die beim Knöllchen schreiben, also sieht man anhand der Nummer, dass es königlich ist? Ich glaube ja nicht. Und auf jeden Fall, dann war er wieder weg und dann irgendwie so 3-4 Stunden ist dann ein Kollege gekommen, also es war nicht der gleiche Knöllchenschreiber, aber auch, aber gleiche Uniform so, und hat das Knöllchen entfernt. Also ich denke, da wird im Hintergrund, oh mein Gott, du hast doch nicht wirklich gerade den königlichen Knöllchen verpasst, also müssen wir beheben. Ich denke mal, so wird das gewesen sein. Aber ich fand das großartig. Naja, also das Auto wird da, und dann ist das Auto aber auch weggefahren worden danach. Also ich vermute mal, da wird wahrscheinlich irgendjemand Kontakt aufgenommen haben mit dem Königspalast und wird gesagt haben, okay Leute, wenn ihr das nicht jetzt wegfährt, sorry, aber dann kriegt ihr doch das Knöllchen. Und die so, ja okay, dann fahren wir halt weg.
Ich denke, es wird auch irgendjemanden geben im Staff, der da durchaus mal die Schlüssel in die Hand nimmt. Also das sollte auch möglich sein.
Das war super. Wir wünschen also Philipp alles Gute. Der ist halt, wie gesagt, im Krankenhaus, aber man hört nichts und nichts ist eigentlich, glaube ich, gut. Und ansonsten gibt es eigentlich nur noch 1-2 Geschichten, die können wir mal kurz erwähnen. Also Camilla verlost eine Tour in Clarence House, eine privat geführte Clarence House Tour zur Tombola des Muttertags zur Unterstützung der Royal Osteoporose Society. Geil. Ich möchte bitte auch eine privat geführte Tour von Camilla durch Clarence House kriegen. Ich finde,
das ist auch noch ein White Tasting.
Ja, bestimmt. Also, oder ich, vielleicht eher Schnaps, also so wie wir Camilla kennen. Aber ganz ehrlich, das ist doch mal ein geiler Preis. Oder dafür würde ich aber Lose kaufen.
Definitiv.
Ja, also das finde ich schön, das ist eine schöne Sache, so das zu unterstützen. Übrigens unterstützen, Herzogin Sophie hat auch ein bisschen so, sagen wir mal, in den Spuren von der anderen Sophie, nämlich Sophia in Schweden, hat ab und zu mal Schichten übernommen und jetzt eben auch eine Schicht bei der St. Jones in Ambulance Care Volunteer Center des NHS Vaccination Center in London. Oh mein Gott, das war ein ganzer Mund voll war das. Also sie hat geholfen bei der Verteilung und Organisation der Impfung in London. Also hat sich da auch so ein Shirt angezogen und so und hat da eben aktiv wirklich mitgeholfen. Finde ich auch eine schöne Geste. Also muss ich sagen, gut, ist jetzt nicht so wie Sophia, die halt gleich einen Job annimmt. Aber zumindest hat sie da mitgeholfen und ich glaube auch, dass es ihr wichtig ist.
Ja, ja. Nee, es war ein gutes Signal einfach.
Zum Schluss noch, und das fand ich nämlich auch sehr spannend, die Queen äußert sich nicht zu privaten Dingen. Und zu privaten Dingen, halb privat, gehört natürlich auch eine Impfung. Und die Tatsache, dass damals schon bekannt gemacht wurde, dass eben jetzt die Queen und auch Philipp und dann später eben auch Charles und Camilla geimpft sind, war ja schon ungewöhnlich. Aber da hatten wir ja gesagt, dass wir davon ausgehen, dass sie damit eben auch der Öffentlichkeit zeigen wollen, okay Leute, lasst euch impfen und wenn die Königin das kann, könnt ihr das auch und es ist nicht gefährlich und so weiter und so fort. Und jetzt hat sie sich tatsächlich auch zu dieser Corona Impfung geäußert, öffentlich. Sie war in einem Gespräch gewesen, auch wieder für eine Charity, so ein Zoom-Gespräch, und da hat sie tatsächlich dann auch gesagt, ja, sie sei auch geimpft worden, es hätte auch überhaupt nicht wehgetan, es war nur so ein kleiner Piekser, und zwar alles okay, und sie sei der Meinung, dass man sich auf jeden Fall impfen lassen solle, denn man hätte ja auch eine Verantwortung gegenüber der Öffentlichkeit und den anderen Mitmenschen gegenüber, und wer das nicht macht, der würde sich sozusagen als Schmarotzer für die Gesellschaft herausstellen. Also das hat sie natürlich wörtlich nicht so gesagt, aber sinngemäß. So nach dem Motto, ihr seid verantwortlich auch für die anderen um euch rum, nicht nur für euch selber, und deswegen muss man es machen, so. Und da dachte ich mir so, das ist tatsächlich auch ungewöhnlich, dass die Queen sich so äußert, denn so private Äußerungen macht sie normalerweise nicht, und das ist natürlich aber, denke ich, kalkuliert gewesen, um der Öffentlichkeit nochmal ans Herz zu legen, Leute, lasst euch impfen, das sagt eure Queen, sagt euch das. Also es ist jetzt kein direkter Befehl, aber sagen wir mal so, das ist das Nächste, was einem Befehl rankommt, wenn die Queen sich so äußert, ja?
Ja, ja, also ich schätze mal, das wird auch mit Johnson abgesprochen sein.
Mit Sicherheit.
Also, dass der da gesagt hat, gute Lizzie, ne, erzähl doch mal was irgendwie dazu.
Ja. Wir haben noch ganz viele andere Neuigkeiten, aber die können wir in der nächsten Episode unterbringen. Das war so alles, was wir zu Großbritannien hatten. Ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwas hinzufügen oder sollen wir damit unser royales Segment abschließen?
Für dieses Mal schon. Also die anderen Sachen sind, glaube ich,
nicht so
zeitkritisch. Genau.
Gut, aber ich habe jetzt noch eine Sache, und zwar, also bleiben wir doch in britischen Gefilden und kommen zu berühmt, berüchtigt, ja, nämlich Wir haben schon lange nicht mehr über Tommy Boy gesprochen. Tommy Boy, mein heißgeliebter Tom Hiddleston, genau, ist 40 geworden. Oh mein Gott! Und zwar nach mir. What the actual? Das kann gar nicht sein. Der Mann war, in meinem Gedanken war der immer älter. Ich, also das war so, der war immer, also der kann nicht jünger sein als ich. Eva, das geht nicht. Fuck ey, warum ist der jünger als ich? Ich meine, gut, ein Monat oder so, aber trotzdem, ich bin gedacht, ich fall vom Stuhl. Ich so, was, der ist jetzt erst 40? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also da war ich ehrlich gesagt wirklich erschüttert. Naja, also mehr so im Sinne von, ich werde alt, als er wird alt, aber ja.
Ja, aber, naja. Aber weiß man eigentlich was? Der ist doch mit dieser amerikanischen Schauspielerin jetzt zusammen, oder?
I have no idea. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht.
Wir haben so ein bisschen hier die Spur verloren, ne?
Ja, er hat aber auch gar nicht, er hatte keine Skandale und irgendwie öffentlich hat er sich jetzt auch nicht großartig zu irgendwelchen Dingen geäußert, deswegen habe ich es so ein bisschen aus den Augen verloren. Ich meine, der hat ja immer wieder On-Off-Freundinnen, deswegen, die verschwinden auch wieder, Eva, kein Ding. Ja, also das zu Tom Hiddleston, ich war nur so schockiert, weil 40 ist so, mein Gott. Und das Zweite ist, worauf ich mich ehrlich gesagt schon sehr freue, und ich werde es sehen und ich werde sterben und ich werde lachen und ich werde weinen. Es wird ein Film in die Kinos kommen namens Supernova, in der Stanley Tucci und Colin Firth ein Paar spielen.
Ja.
Oh mein Gott, die beiden sind eh schon so geil und die dann aber noch als Pärchen zusammen. Und ich habe den Trailer gesehen, ich habe ihn auch veröffentlicht auf Twitter. Also Chemistry of the Charts, ja, also sehr, sehr gute Chemie zusammen. Und natürlich auch beides in ihren eigenen Reihen sehr gute Schauspieler. Und zusammen funktioniert das, zumindest wenn ich nach dem Trailer gehe, sehr gut. Und es ist natürlich so ein bisschen, es ist eine tragische Liebesgeschichte, kann man sagen. Ich bin mir sicher, ich werde heulen wie ein Schlosshund. Wahrscheinlich auch ein bisschen sterben vor all der Hotness. Aber also, da freue ich mich sehr drauf. Die haben schon ein gemeinsames Cover gehabt, ich glaube, auf dem Advocate. Und das war schon so, ich so, oh Gott. Ja, okay. Das kleine Fangirl-Herz hat höher geschlagen. Mein kleines Fangirl-Herz hat leider auch erfahren, dass Regie Jean Page... Mister,
der Typ aus Bridgerton.
Genau, Mr. Duke of Bridgerton wohl eine Freundin hat. Ich meine, ganz ehrlich, er ist hot, aber also da finde ich, find ich Stanley Tucci hotter, muss ich ja sagen. Es tut mir leid, eher Charakter als Jugend. Aber ja, ist sei ihm gegönnt. Sei ihm gegönnt, ja. Wobei, ich habe Bilder gesehen, also ich habe ihn ja im Interview, mehrfach jetzt im Interview auch gesehen, unter anderem in der Graham Norton Show, der ist ja Brite und der wirkt völlig down to earth, also völlig geerdet und der ist völlig normal. Also ich fand das sehr sympathisch in dem Interview, das ich gesehen habe, der ist wirklich ein ganz normaler Typ halt auch und seine Freundin sah halt auf den Bildern, die wir gesehen haben, auch aus wie ein ganz normales Mädchen. Die war jetzt nicht schnicki, schnacki, extrem gut aussehend oder irgendwie, nö, halt ein hübsches, nettes Mädchen von nebenan. Und dann dachte, fand ich irgendwie sympathisch. Ja, dachte ich, ach, guck, ist doch süß. Naja, und aber es gibt ganz viele jetzt, glaube ich, Fangirl-Herzen, die jetzt aufschreien und sagen, nein! Und ich so, naja, also ich finde es jetzt nicht so tragisch, aber ich wollte es nur mal, ich finde, es ist meine Pflicht zu erwähnen, Leute, ihr dürft gerne fantasieren, aber off the market, ja. Ja. Und dann gab es noch zwei Sachen, die mich ein bisschen umgetrieben haben. Das erste, das können wir vielleicht kurz erwähnen, das ziehe ich einmal vor, Lena Meyer-Landrut, also unsere ehemalige ESC-Sängerin, also deutsche ESC-Sängerin und Gewinnerin, und Mark Forster, auch ein deutscher Sänger, die beide ja auch in The Voice zusammengearbeitet haben, sind nicht nur ein Paar. Ich so, what? Also das ist völlig an mir vorbeigegangen. Die sind wohl schon länger ein Paar. Und das fand ich jetzt irgendwie so ein bisschen so, nein, sie sind auch verheiratet und haben gerade einen Sohn gekriegt. Und ich so, what? Also das kam so völlig aus dem so viel zu Corona, also Verschwiegenheit, ja. Ich dachte so, what the, also was? Das habe ich echt nicht mitgekriegt. Das war für mich alles extrem überraschend. Dass sie ein Paar sind, das habe ich tatsächlich vor 3 oder 4 Monaten mal gelesen. Und da hieß es aber, es ist Spekulation, deswegen wusste man nicht so richtig, ist oder ist nicht, weil sie sich nicht geäußert haben. Aber das fand ich jetzt nicht so überraschend. Aber überraschend war tatsächlich dann gleich die nächste Nachricht, sie sind verheiratet und sie haben Sohn. Und ich so, was? Wann?
Krass, ja.
Wann? Also die scheinen jetzt also glücklich zu sein und das Kind ist gerade, wie gesagt, vor ein paar Wochen auf die Welt gekommen und alles Friede, Freude, Eierkuchen und ja, sehr schön, es sei ihnen auch gegönnt. Ich meine, es liegen fast 10 Jahre zwischen den beiden. Er ist ja Ende 30, sie ist Ende 20 erst. Ich hatte auch gedacht, gedacht, sie ist älter, aber.
Hm. Stimmt, ja. Ja, gut, aber dadurch, dass du die halt so jung.
Ja, ich glaube, 19 war sie, oder? Ich glaube, ja, beim ESC-Sieg, ja, ja, ja. Ja, also es sei ihnen gegönnt, aber es war wirklich so ein. Das fand ich wirklich überraschend. Da habe ich überhaupt nicht, die habe ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Also als Paar sowieso nicht. Ja, also das, ich dachte, das muss ich mal erwähnen, weil das ist immer auch ein deutsches Pärchen und so. Von, ich bin immer noch auf der Suche nach Bildern. Ich habe es immer noch im Auge hier, unseren David Fitz. Wie heißt der? Florian David Fitz?
Florian David Fitz.
Bisher gibt es noch keine Bilder von den Jungs. Also ich habe es aber weiterhin im Blick. Nee, was mich tatsächlich als zweites umgetrieben hat, wo ich gedacht habe, was? Hast du das mitbekommen, dass Lady Gagas Hunde entführt worden sind?
Ja.
Und ja.
Ne, also nichts Genaues. Ich habe nur einen Tweet von, Gott, wie heißt der Mensch? Danny Trejo gesehen?
Ja, ja, vielleicht.
Machete, der hat so ganz, das waren so ganz cheesy B-Filme, ach C- oder D-Filme, wo er so einen Mexikaner spielt, der dann so total irgendwie durchdreht und irgendwie mit seiner Machete, daher Machete,
ah, okay.
Irgendwie da den Rächer spielt. Der hat wohl nur getextet, hey Lady Gaga, bleib cool, meine Leute kümmern sich. Das fand ich ziemlich cool.
Was? Das ist großartig.
Also so sinngemäß irgendwie, ich krieg's nicht mehr ganz hin, aber ja. Es war mega.
Die Mafia ist eingeschaltet, kein Thema.
Nein. Das sind alles Ehrenmänner. Alles Ehrenmänner mit Machen. Das war großartig. Aber, ja. Aber die Viecher sind wieder da, ne?
Ach, das habe ich nicht mitgekriegt. Echt? Bist du sicher? Moment. Nein, das glaube ich nicht.
Moment, warte. Während wir hier sprechen, lass mich mal kurz eintippen.
Okay, du googelst und ich erzähle kurz, was gelaufen ist. Und zwar Lady Gaga ist aktuell in Italien und dreht einen Film und hat ihre Hunde, die hat drei französische Bulldoggen, schon seit Jahren auch schon, und hat ihre Hunde eben zu Hause gelassen. Und es gibt einen Hundesitter, beziehungsweise einen Dogwalker, also der die Hunde immer Gassi führt, mit dem sie schon seit Jahren auch zusammenarbeitet. Und der ist wohl recht bekannt, da auch in Hollywood, weil er wohl sehr zuverlässig ist. Also der geht auch wohl Gassi mit den Hunden von Oprah Winfrey. Also ja, hier so 60
Ich kann übernehmen, Fritz. Ja? Ich kann übernehmen. Ich zitiere aus der FAZ. Ich glaube, das ist die glaubwürdigste Quelle, die wir in unserem Podcast haben.
Aber das muss jetzt erst gewesen sein, weil sonst hätte ich es mitgekriegt.
Vor einem Tag.
Ja, siehst du, okay. Hier
am Puls der Zeit.
Ich habe gestern gearbeitet, das habe ich nicht mitgekriegt.
Die bei einem bewaffneten Überfall in Hollywood gestohlenen Hunde von Lady Gaga sind wieder zu Hause. Die Polizei in Los Angeles teilte am Freitag mit, die beiden französischen Bulldoggen, Koji, Koi, man weiß es nicht, und Gustave.
Ja,
ich sage einfach mal Namen. Gustave, weil französisch. Seien in einer Polizeiwache abgegeben worden und inzwischen wieder vereint mit Mitarbeitern der Sängerin. Die Hunde waren am Mittwoch geraubt worden, als sie von einem Mitarbeiter des Stars ausgeführt wurden. Die Frau hatte die beiden Hunde nach dem Überfall gefunden und sich an die Mitarbeiter von Lady Gaga gewandt, um sie zurückzugeben. Die Identität der Frau und der Fundort wurden wegen den fortdauernden Ermittlungen geheim gehalten, teilte die Polizei weiter mit. Lady Gaga hatte eine Belohnung in Höhe von $500,000 für die Rückgabe der Hunde ausgelobt.
No question asked, übrigens.
Der Hundeausführer Ryan Fisher war bei dem Überfall angeschossen und danach verletzt ins Krankenhaus eingeliefert. Sag mal.
Ja, das.
Zwei Verdächtige waren aus einem Auto ausgestiegen und hatten Fischer mit vorgehaltener Waffe gezwungen, ihm die Hunde auszuhändigen. Ein dritter Hund, Miss Asia, oh mein Gott, konnte weglaufen. Die Hündin wurde später am Ort des Überfalls gefunden und von einem anderen Mitarbeiter von Lady Gaga übergeben. Ich bin gleich fertig. Die Sängerin und Schauspielerin, die immer wieder die Wichtigkeit ihrer Hunde in ihrem Leben betont, fand sich Berichten zufolge weit weg vom Ort des Überfalls. Sie dreht demnach derzeit in Rom für den Film Gucci von Ridley Scott. Darin spielt sie die Ex-Frau des berühmten Modedesigners, die vor Gericht schuldig gesprochen wurde, seine Ermordung in Auftrag gegeben zu haben. Ach du meine Güte.
Das, genau das. Ich hatte angefangen, ich wollte eigentlich aufbauen, ich wollte sagen, sie ist in Italien, sie ist nicht daheim. Jetzt haben wir den Dogwalker und der ist angeschossen worden und, nee, genau das alles, genau. Also das ist halt echt, das ist voll das Drama. Also erstmal, Hunde werden entführt, das war mir neu, aber offensichtlich ist es wohl ein Ding, also es gibt es wohl öfter mal in Hollywood. Ich finde halt so krass, dass dieser Dogwalker, dass der echt angeschossen wurde. Also der ist wohl mehrfach, ist der wohl in die Brust geschossen worden und war wirklich ganz lange kritisch. Also es war nicht sicher, ob er überlebt, und er hat sich mittlerweile stabilisiert und wird es auch überleben, aber er hat halt eine lange Rekonvaleszenzphase vor sich, klar. Aber das dachte ich auch so, weißt du, da bist du voll froh, bist hier der Dogwalker von Hollywood, denkst, du hast irgendwie, keine Ahnung, voll den geilen Job, liebst auch die Hunde wahrscheinlich sehr und dann wirst du angeschossen. Ich meine, hallo? Also, das ist irgendwie nicht verhältnismäßig, ja. Naja, und jetzt sind sie wieder da. Also, diese 500.000 Euro, die sie dann eben als Finder, also nicht Finderlohn, aber als Belohnung für eben Infos auch und für das Wiederbringen der Hunde rausgegeben hatte, da hat sie ja auch explizit gesagt, no questions asked. Also, es ging einfach nur darum, die Hunde zurückzukriegen und die liebt die wohl auch sehr. Also, sind so ein bisschen Kindersatz wohl auch. Und die hat sie auch schon seit Jahren. Also nicht wie so der eine oder andere Hollywood-Star, der sich einen Hund ankauft, ne, und dann irgendwie nach 3 Wochen dann sagt, okay, jetzt ist mir egal.
Ist wieder Bosch, ne?
Ja, ja. Ja. Also das ist ja dann wiederum sympathisch. Aber also diese ganze Geschichte, das ist so bizarr. Man hat so ein bisschen das Gefühl, man liest so ein Drehbuch, oder? Also sehr, sehr bizarr alles. Ach, und jetzt sind sie zurück, na sowas. Ja, und die Dame, die das, also du kannst mir nicht erzählen, sie hätte sie gefunden. Ist gut.
Also Zufälle im Leben.
Das genau. Die Zufälle sind natürlich wahrscheinlich auch von 500.000 Euro motiviert. Wahrscheinlich sind die Entführer dann irgendwie, keine Ahnung, Freunde dritten Grades von ihr oder so. Aber ja.
Wer weiß.
Ach, ja,
wer
guck, weiß. Guck. Aber die drei Hündchen, ich hab auch ein Bild, ich vertwitter das Bild nachher mal, die sind schon goldig. Ich meine, gut, das sind halt Bulldoggen, die muss man mögen. Und das Geilste war noch, in dem einen Text so, ja, und die zwei Hunde sind halt geschnappt worden und der dritte Hund ist weggelaufen. Und wir so, also wir ist gut. Ich habe dann eben mit Bekannten auch diskutiert, und so, Bulldoggen rennen aber nicht so schnell. Also selbst eine schnelle Bulldogge ist, glaube ich, 3-mal langsamer als so einer, der hinter der Bulldogge herrennt. Ich habe es mir dann so erklärt, dass vielleicht ein Hund rechts unter dem Arm, ein Hund links unter dem Arm, es war kein Arm mehr frei für den dritten, dann konnte der halt da wegdackeln. Aber ja,
wir werden es nie erfahren.
Das war eine Nachricht, wo ich dachte, also das ist so absurd, das müssen wir auf jeden Fall berühmt-berüchtigt unterbringen. Das war so ein bisschen das. Gibt es noch irgendwelche Neuigkeiten, wo du sagst, Mensch, müssen wir noch drüber reden?
Ich weiß nicht, ob wir es schon hatten. Kristen Stewart als Lady Di in Spencer wird bei uns direkt in der Nähe gedreht, in Kronberg.
Ach, bei uns? Das habe ich nicht mit. Oh Gott, ich kriege so viel nicht mit, Eva. Ich habe das Gefühl, ich verpasse so viel. Ist ein Film, der jetzt kommt und genau Kristen Stewart spielt Lady Di. Wir haben Bilder von dem, also Bilder gesehen, wo sie gestylt war wie Di. Was
ich fand zwar recht nah dran, oder?
Recht, ja, also weil sie ja echt aussah wie Lady Di, wo ich dachte, meine Güte. Und ach, das wird in Kronberg gedreht, ja, im Schlosshotel oder wo? Wahrscheinlich.
Ganz genau. Ja. Macht ja auch Sinn, weil das ja von der Kaisermutter, also auf jeden Fall Mutti von Wilhelm, die war ja Britin und die hat sich da ein Häuslein, eine kleine Unterkunft bauen lassen im Stile von, also das ist auch, du hast da auch überall, ich habe da einmal eine Hausführung durchgemacht.
Ist sehr schön.
Du hast da überall auch so englische Rosen, also dieses Motiv der englischen Rose drin und dies, das, jenes. Also das kann sicherlich als irgendwie Herrensitz irgendwie durchgehen. Also von daher, ja, und ich meine, für die ist es natürlich auch mega, jetzt wo alles zu ist. Die können ungestört drehen und fürs Hotel, die machen da quasi die Quarantänestation auf und können ihre Leute auch beschäftigen. Also von daher, nice.
Es wird übrigens aktuell recht viel in Deutschland gedreht. Ich hatte gelesen, weil die Corona-Regeln hier weniger strikt seien als in den USA, aber das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber offensichtlich, also es ist nicht der einzige amerikanische, sagen wir mal Hollywood-Film, der aktuell in Deutschland gedreht wird. In Berlin wird auch eine ganze Menge gedreht. Es wurde jetzt auch so ein Zombie-Prequel-Apokalypse-Film mit Matthias Schweighöfer abgedreht in Deutschland. Ja, aber lauter so Dinge, wo ich dachte, hä, wann? Ja, aber alles jetzt während des Sommers und jetzt eben Ende 2020, Anfang 2021. Ja. Empfehlungen. Ich bin gestolpert über eine norwegische Serie. Im Grunde kann man sagen, das norwegische The Crown. Und ich so, was? Es gibt eine norwegische The Crown-Serie? Und zwar lief das bei uns im Herbst 2020, November 2020, leider nur auf Magenta TV. Also das ist ja dieses Streaming-Kanal von Telekom. Ich habe halt auch geguckt, ob man da vielleicht, wenn man sowas nicht hat oder sich da nicht verpflichten will, ob man es dann einfach so gucken kann. Und es geht leider nicht. Das Einzige, was man machen könnte, man könnte 4 Wochen, weißt du, Probeabo nehmen, dann könnte man die Serie durchbingen, dann könnte man wieder kündigen, also wenn man das wollte. Ich hoffe ja, dass es irgendwann auch für den Rest der Zuschauer zugänglich gemacht wird. Ja. Und zwar bin ich darüber gestolpert, das ist, also die Serie heißt Atlantic Crossing, also Überquerung des Atlantischen Ozeans im Grunde. Und es ist sehr spannend, denn es geht um die norwegische Königsfamilie, und zwar ganz konkret um die norwegische Kronprinzessin Märtha, die Mutter von dem jetzigen König Harald, die damals während des Zweiten Weltkrieges geflohen ist aus Norwegen, als die Nazis in Norwegen einmarschiert sind, und nach USA geflohen ist, während ihr Mann, also der Kronprinz, zusammen mit seinem Vater, dem damaligen König, nach Schottland geflohen ist, um dort eine norwegische Auslandsregierung zu stabilisieren. Und sie war aber mit den Kindern in USA und war wohl extrem eng befreundet mit Franklin Roosevelt, dem amerikanischen Präsidenten. Angeblich wird den beiden auch so ein bisschen eine Affäre nachgesagt, aber das ist eine andere Geschichte. Und sie hat dann mit den Kindern eine Zeit lang wohl auch im Weißen Haus gelebt.
Okay.
Das wusste ich alles gar nicht. Ich meine, ich wusste, dass die geflohen sind und so, das wusste ich. Aber dass sie so eng war mit dem Präsidenten und dass die da auch im Weißen Haus eine Zeit lang gelebt hat, so als Gäste und so, das war alles. Ich so, was? Und die Geschichte, sagen wir mal so, Historiker sagen es so ein bisschen 50-50, also ein bisschen, es gibt auch ein bisschen falsche Info da drinne, aber so grundsätzlich, es ist sehr spannend gemacht. Es ist natürlich viel dramatischer, finde ich, als The Crown, dadurch, dass du halt diese ganze Zweite Weltkrieg-Geschichte halt hast, natürlich auch. Und es ist, die Serie spielt eben damit, also die Serie stellt die Prämisse auf, dass Märtha die treibende Kraft war dahinter, dass Amerika gegen den Krieg, in den Krieg gegen die Nazis eingestiegen ist. Also, das ist natürlich ein bisschen zu weit gefasst, aber dass sie dafür gekämpft hat, dass ihr Land gerettet wird sozusagen. Aber das ist sehr, sehr spannend. Schon die erste Folge fand ich war sehr spannend. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Serie zu sehen, dann empfehle ich die sehr. Ich gucke sie jetzt tatsächlich, darüber habe ich das mitgekriegt, dass es die gibt, übers schwedische Fernsehen. Also, da kann man in der schwedischen Mediathek sich es angucken. Das ist natürlich für Leute, die kein Schwedisch können, nichts. Aber ich finde es sehr spannend. Und hoffe, dass es irgendwann in Deutschland auch außerhalb von Magenta TV vielleicht zu sehen ist. Und es wird eine zweite Staffel gerade gedreht. Also das ist dann so meine Empfehlung. Und was ich eben auch noch empfehlen möchte ist, und zwar, da werden wir nächste Woche, glaube ich, uns, oder nächste Woche ist gut, nächste Episode noch mal ein bisschen drüber unterhalten. Wir hatten über Juan Carlos ja schon gesprochen, dem ehemaligen spanischen König, der ja jetzt im Exil in Abu Dhabi ist. Genau, in Abu Dhabi.
Ach, halt.
Genau, da irgendwo bei den Scheichs. Der war ja involviert in den Putschversuch 1981 in Spanien.
Also Militärputsch.
Genau. Und das ist jetzt 40 Jahre her, also Jubiläum im Grunde. Und im Zuge dessen, und wir hatten uns ja auch darüber unterhalten, dass die Art und Weise, wie sich dann eben Juan Carlos, wie er da eingegriffen hat und so weiter, dass er ja vom spanischen Volk eben gefeiert wird. Und wenn man da ein bisschen mehr drüber wissen möchte und ein bisschen mehr Hintergründe, dann empfehle ich euch dafür eine Podcast-Folge, und zwar Folge 281 des Podcasts Geschichten aus der Geschichte. Die höre ich ganz gerne. Das sind zwei Jungs, die erzählen sich immer gegenseitig eine Geschichte aus der Geschichte und der andere weiß nicht, was er erzählt kriegt. Also das ist immer ein Thema, das bearbeitet wird. Die Folgen sind immer so zwischen, sagen wir mal, 40, so um die 40 Minuten meistens lang, die kann man schön runterhören, manchmal auch ein bisschen länger. Und diese Folge, also 281, die vorvorletzte Folge, glaube ich, war das, die hat sich eben mit diesem Putschversuch in Spanien beschäftigt, eben aufgrund dessen, dass es jetzt 40 Jahre her ist. Und das ist so ein bisschen historisch spannend natürlich auch, weil wir eben auch im Zuge von Juan Carlos ja darüber geredet haben. Und deswegen lege ich euch die jetzt mal ans Herz, die kann man sich schön anhören.
Okay, cool. Cool. Nee, werde ich mal reinhören. Und dann auf Wiedervorlage sozusagen, weil nächstes Mal geht es sicherlich nochmal um ein bisschen um Juan Carlos. Da hat es ja jetzt auch Neuigkeiten gegeben. Aber das ja. Für die nächste Folge. So viel Cliffhanger muss sein. Meine Empfehlung für diese Folge ist eine sehr schöne Dokumentation auf Netflix. Gar nichts Royales, aber einfach schön. Und die heißt Biking Borders. Die habe ich jetzt vor kurzem gesehen. Die ist wirklich toll.
Ah, ich glaube, ich habe den Trailer habe ich gesehen. Aber ja. ich hatte kurz überlegt. Und du hast ihn schon geguckt. Okay.
Ja, das sind zwei Freunde, Max und Nono, die für einen guten Zweck von Berlin nach Peking radeln. Also die fahren auf dem Fahrrad, obwohl sie die Fahrräder eigentlich gar nicht so doll finden. Und nehmen diese Strecke auf sich und sammeln auf dieser Strecke Geld, sammeln online Geld für eine Schule, einen Schulbau in Guatemala. Und das ist ein ganz wunderschöner Film geworden. Einfach wie die beiden nicht nur da den Widrigkeiten trotzen, also sie kommen dann irgendwann auch in den Winter rein und dieses jenes und haben Schmerzen vom Fahrradfahren und dieses jenes, wollen aufhören, weil es einfach furchtbar lang ist und so weiter. Sondern man sieht auch wundervolle Bilder. Also sie fahren auch durch den Iran und das sieht echt cool aus, muss man sagen. Und Kappadokien, also Türkei und sonst wie, also es ist Kirgisistan. Es ist wirklich einfach wunderschön, sich das anzugucken. Dazu eben diese zwei Jungs, die extrem sympathisch sind und dann dieses Ziel erreichen. Und das Ziel ist eben nicht nur Peking, sondern diese Schule. Und das ist richtig schön. Also man sieht zwei Freunden zu, wie sie da so ein Ziel sich erarbeiten, erradeln. Und das ist unheimlich positiv, unheimlich schön. Ich finde, das passt auch in unsere Zeit einfach mal so als Gegengewicht, wo so vieles so negativ ist, aus legitimen Gründen, aber einfach so mal ein Gegengewicht und so viel Sonne. Also es ist einfach so
und man reist auch ein bisschen im Kopf, genau, sozusagen mit.
Genau. Das Schöne ist, man muss nicht mitradeln. Das ist der ganz große Vorteil. Und die Spendenaktion, um die es da geht, die läuft auch immer noch. Also das einfach mal den Film angucken. Vielleicht hat der eine oder andere dann auch Bock, Geld dafür zu sammeln oder zu spenden. Ja, kann man nur empfehlen. Ist wirklich wunderschön.
Ja, sehr schön. Ah, da das ja schon so ein bisschen auf meiner Liste stand, werde ich das vielleicht sogar dann jetzt die Tage mir mal angucken. Also das klingt doch irgendwie richtig nett.
Doch, wirklich. Also nimm dir wirklich ein Tässchen Tee dazu, ein gutes Stück Kuchen, weil das hatten die Jungs ganz bestimmt nicht.
Und freu dich daran, dass du nicht radeln musst.
Genau. Es ist feel good im besten Sinne.
Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, wunderbar. Dann soll es das für heute gewesen sein.
Genau.
Bis zum nächsten Mal mit ganz vielen weiteren Neuigkeiten. Bleibt gesund und macht euch trotz allem ein paar schöne Tage, ein schönes Wochenende, was auch immer. Und tschüss.
Und tschüss, ganz genau. Bis bald, macht's gut, tschüss.